Deutschlandfunk Nova.
1576 Stufen in 10 Minuten und 7 Sekunden. Nicht mit dem Aufzug, würde ich machen, sondern zu Fuß. Diese Zeit hat Thomas Dold gepackt. Das war vor 10 Jahren beim Treppenlauf in New York. Er ist Treppenläufer gewesen. Klären wir gleich, ob das gewesen ist oder ob er es immer noch ist. Also er läuft auf jeden Fall sehr gerne Treppen. Er ist aber einer der Besten der Welt gewesen. Jetzt nach seiner Karriere hat er ein Buch rausgebracht, das Tipps gibt, wie wir alle zur Treppenläuferin, zum Treppenläufer werden. Und wir werden auch abseits des Treppenlaufens unser Leben vielleicht damit ein bisschen besser gestalten, wenn er uns Tipps gibt. Er ist heute Morgen mein Gast, das bis 11 Uhr. Hallo Thomas, guten Morgen.
Guten Morgen.
Okay, du wirst jetzt nicht komplett das Treppenlaufen eingestellt haben, wahrscheinlich nach der Profikarriere. Du läufst immer noch
überhaupt
Treppen jeden
nicht.
Tag.
Ja, in unserer westlichen Gesellschaft lässt sich es kaum vermeiden. Nur mit höchstem Aufwand ist im Kaufhaus die Nottreppe zu nehmen. Und dann weiß man nie, ob man oben rauskommt. Das heißt, in ganz normalen Bahnhöfen und so nehme ich genau wie alle anderen den Fahrstuhl oder auch mal die Rolltreppe, wenn es einfach nicht möglich ist. Nur in den normalen Häusern ist es oft auch mal so, dass man sich was Gutes tut. Und ein paar Stockwerke mehr am Abend auf der Fitnessuhr macht einem auch nicht nur im Oberschenkel, sondern im Geist glücklich.
Das heißt aber, wenn du irgendwo in einem Kaufhaus bist und da irgendwo die Treppe siehst und die Tür jetzt nicht irgendwie mit einem Alarm gesichert ist, dann würdest du schon die Treppe nehmen.
Das ist wirklich eingebaut. Also das merke ich, habe ich so viele Millionen Male gemacht, die Treppen hochgelaufen. Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Ich habe die Treppentechnik am Geländer. Das geht einfach zack, zack, zack. Und das beste Beispiel ist meistens am Frankfurter Flughafen. Man kommt an und dann gibt es so eine lange Rolltreppe und alle stehen irgendwie nach einem Interkontinentalflug so ein bisschen müde auf der Treppe rum. Und wer zügig zum Gepäckband will, der nimmt die Treppe und im Sauseschritt geht es dann da nach oben.
Ich weiß jetzt nicht, ob du große Wettbewerbe noch vor dir hast, ob es dann auch noch Amateurwettbewerbe gibt oder so, aber trainierst du gerade noch, also dann so richtig auf Zeit?
Ich würde selber gar nicht sagen, dass ich vom Treppenlaufen zurückgetreten bin.
Ich wollte nicht deinen Rücktritt hier.
Nee. Ja, manchmal ist es ja so, dass von außen das jemand so wahrnimmt. Und dann ist das gut, wenn man sich damit beschäftigt. Und natürlich habe ich mich da damit beschäftigt. 2017 habe ich in New York auf das One World Trade Center, den Freedom Tower, den letzten Wettkampf gewonnen. Und seither war auch Corona, da kann man nicht übers Wochenende mal schnell nach Taiwan fliegen, wie ich das sonst gemacht habe. Dementsprechend bin ich andere Wettkämpfe die letzten Jahre gelaufen, sei es jetzt Bergläufe hierzulande, mal in Stuttgart oder auch einen in Nepal. Da war ich schon ganz gut und ich mag das auch, fit zu sein. Von dem her, ich bin schon ziemlich fit. Gestern bin ich eine Skipiste hochgerannt und hinterher mit so einem Rollercoaster runtergefahren. Und das macht einfach mehr Spaß, wenn Power im Oberschenkel ist.
Also es ist aber so ein bisschen dein Lebenskonzept, irgendwo hoch.
Die Frage habe ich mir so noch gar nie gestellt, aber wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, ja. Also ich wohne auch lieber im Dachgeschoss als im Erdgeschoss und ich mag die Aussicht von oben. Also das trifft es ganz gut. Also das hat schon einen Grund, warum, dass man Treppenläufer wird. Zufällig wird man nicht aus Versehen eine ganze Dekade lang in dem Sport unterwegs sein.
Ich meine, gut, wenn wir das jetzt küchenpsychologisch überinterpretieren, dann hast du ja auch noch rückwärts laufen. Das bietet ja ganz andere Möglichkeiten, da Interpretationen reinzulegen.
Das stimmt. Der Perspektivwechsel verbindet die beiden. Man hat einmal von oben und einmal ist tatsächlich, und das ist, ich bin ja ein großer Freund von praktischem Ausprobieren. Also falls heute jemand, der Zuschauer, zwischendurch oder vor allen Dingen nachher, das mal ausprobieren will, rückwärts laufen, eine gewohnte Strecke zu machen, bietet eine komplett andere Perspektive. Das heißt, selbst wenn man irgendwie eine normale Strecke hat, die man viel läuft und die dann rückwärts läuft, sieht die komplett anders da aus.
Wie funktioniert das? Also wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Rückwärts laufen auf Wettkampf. Hast du dann so eine Spiegelbrille an oder musst du immer rückwärts tatsächlich gucken?
So eine Spiegelbrille hatte ich auch mal aufgehabt, aber das ist für mich der sicherste Weg, dass es mir ganz schnell ganz schlecht wird. Also das ist so wie noch viel schlimmer wie Kurvenfahren, weil ich kann nicht zwei Bilder gleichzeitig verarbeiten. Also das kriegt mein Gehirn nicht hin. Und dementsprechend ist beim Rückwärtslaufen, wie ich das wettkampfmäßig mache, ist so, dass ich überhaupt nicht zurückguckt. Das heißt, bei den großen Wettkämpfen, die ich auf freiem Feld, also auf normalen Straßen gelaufen bin, habe ich einen Fahrradfahrer vor mir, der mir pausenlos erklärt, was hinter mir ist. Also ich habe quasi ein verbales Auge.
Wow, okay. Thomas, auf welchen Rekord bist du besonders stolz?
Heute würde ich vielleicht sogar so antworten, dass es jetzt irgendwie so auf Rekorde stolz sein gar nicht so mehr mein Ding ist. Aber früher war ich auf jeden Fall, hätte ich immer darauf geantwortet, mit 7 Siegen in New York aufs Empire State Building. Deshalb, weil der Wettkampf immer am Anfang Februar war und Anfang Februar in Topform zu sein, wenn man in Deutschland trainiert, das ist ja echt schwierig. Und dass das geklappt hat, da war ich schon in der Zeit sehr stolz darauf und dann halt jedes Mal so gut fit gewesen, dass ich auch gewonnen habe. Das heißt, diese Kontinuität, die hat mir Freude gemacht.
Okay, ist also es im Februar schwierig, fit zu sein wegen Weihnachten, meinst du jetzt, weil man irgendwie so vollgefressen ist? Also saisonal gibt es doch im Treppenlaufen, naja gut, du kannst halt draußen nicht trainieren, ne? Aber Treppe ist ja wetterunabhängig.
Ja, aber da sind ganz viele coole Sachen drin. Also natürlich war ich da so krass fokussiert, da war Weihnachten überhaupt gar kein Problem. Also das spielt keine Rolle. Mhm. Der Fokus geht weit darüber hinaus. Das Schwierige war, ich habe in Frankfurt immer trainiert, auf den Main Tower, der Sitz der Landesbank Hessen-Thüringen mit einer absoluten Ausnahmegenehmigung. Das war alles super, aber ich habe halt 2 Stunden immer mit dem ICE dahin gebraucht.
Okay, ja.
Und im Winter ist das Treppenhaus zwar auch kurze Hose wettertauglich, das ist mega cool, aber es ist eine Heizungsluft. Und die Heizungsluft, die reibt die Bronchien, wenn man maximal da hochrennt, so krass auf, dass man hinterher einen enormen Husten hat und das wahnsinnig aufs Immunsystem geht. Und das natürlich ein Problem ist im Winter, wenn man dann mit einem runtergefahrenen Immunsystem 2 Stunden im ICE sitzt, wo jeder zweite Schnupfen hat.
Krass, ja.
Und da gesund zu bleiben, das ist quasi die Kunst. Weil wenn ich einmal krank bin und ich eine Woche nicht trainieren kann, dann bin ich ja 3 Wochen wieder zurückgefallen und dann wird es ganz schwierig. Das heißt, das konnte ich alles vermeiden. Und in der heutigen Zeit muss ich auch mir eingestehen, würde das so gar nicht mehr gehen, weil so wie ich damals gehustet hat, hat mir, da gab es mal einmal eine Rentnerin, die mir da, eine ältere Person, die mir dann ein Ricola angeboten hat oder andere Lutschbonbons, dass ich da irgendwie den Keuchhusten wegkriege. Aber heute hätte ich da echt ein bisschen Bedenken, wenn ich mit so einem Husten in ICE einsteigen würde. Ja. Ich glaube, das fänden manche Menschen nicht so witzig. Von dem her, so wie ich das früher gemacht habe, würde es gar nicht mehr funktionieren.
Ist nicht so cool oder man hat auf jeden Fall halt einen Sitzplatz für sich alleine. Wie bereitest du dich dann auf so ein Treppenlauf-Event vor? Ich meine, es bedeutet ja nicht, dass du nur Treppen läufst wahrscheinlich.
Genau, da habe ich schon die halbe Antwort gegeben. Ich fahre 2x die Woche nach Frankfurt, um dort zu trainieren. Das sind sehr, sehr intensive Einheiten, die ungefähr eine gute Stunde dauern. Da renne ich 3x die 1000 Stufen hoch, 52 Stockwerke und fahre die auch möglichst schnell dann wieder mit dem Besucherfahrstuhl runter. Das heißt, da kann man mich dann auch irgendwie schwitzend und nach Luft hechelnd erleben. Und das ist ein Teil der Training. Ansonsten fahre ich sehr viel und sehr gerne auch Fahrrad. Das ist so eine ähnliche Bewegung, nach unten zu treten und habe auch ein ganz normales Lauf- und Kräftigungstraining noch da drumherum. Das macht am Ende so 10 Einheiten die Woche.
Wie ist es mit mentalem Training? Also ich meine, Profisportler sagen, sie müssen sich mental darauf vorbereiten. Manche gehen ja auch irgendwie die Strecke gedanklich durch. Weiß ich jetzt nicht, wie das bei Treppen so ist.
Ja, also wer einmal quasi auf dem Video den Start in New York gesehen hat, das ist eigentlich krasser wie in der Formel 1. Man hat 10 Meter Anlauf auf die Tür, die jeder zu Hause in der Wohnung hat. Die ist nicht breiter und darauf sind dann 100 Männer losgerannt. Da kann man sich vorstellen, da muss man achtsam sein und schnell.
Ja.
Und das habe ich sehr häufig trainiert, genauso indem ich mir das nicht nur vorgestellt habe, sondern indem ich das wirklich physisch miterlebt habe. Und deshalb war ich da auch meistens sehr gut vorbereitet, um da keine Fehler zu machen. Gerade New York ist ein kompliziertes Treppenhaus, da habe ich das sehr viel gemacht in die Richtung. Aber es gibt darüber hinaus noch ganz, 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 ganz viele andere Möglichkeiten im Mentaltraining, mit denen ich mich damals beschäftigt habe und die einen großen Teil des Erfolgs ausmachen.
Das ist auch krass. Also Treppenhäuser auf dem Schirm haben, das muss man wollen. Was ist denn dann in New York das Problem? Also 100 Leute, klar, wollen auf einmal los. Was ist die beste Taktik? Also sehr schnell der Erste sein wäre natürlich am besten, aber damit kann man ja nicht rechnen.
Genau, also das ist das Ziel, als Erster durch die Tür reinzugehen. Mhm. Wenn man das nicht schafft, ruhig zu bleiben. Also konsequent ruhig bleiben, konsequent nach vorne rennen und ansonsten halt dann warten, bis sich die Sachen ergeben. New York war aber ein Sonderfall. Viel häufiger war, dass ich komplett alleine gerannt bin, mit 1 Minute Abstand nach hinten und 1 Minute Abstand nach vorne. Und so zum Beispiel in Taiwan 91 Stockwerke nach oben zu hecheln, wo nach 20 Stockwerke man echt schon den Puls im Hals hämmern hört, nach 30 der Schweiß auf der Stirn steht und man nach 40 eigentlich platt ist und weiß, ich bin noch nicht mal bei Halbzeit. Mhm. Da braucht man eine ganz andere Fähigkeit und das ist, ruhig im Kopf zu bleiben und vor allen Dingen halt mit maximaler Geschwindigkeit am Leistungslimit zu laufen.
Konsequent ruhig bleiben, da haben wir doch schon das erste Learning fürs Leben. Und Thomas, wenn du sagst, wichtig ist konsequent ruhig zu bleiben, wenn es mal voll ist beim Treppenlauf gegen 100 andere, wie schafft man sowas?
Das ist Eine gute Frage. Das ist genauso quasi, wie kann man ruhig bleiben, während man neben der Autobahn steht und quasi der Verkehr einem nebenan dann vorbeirauscht. Das braucht eine gewisse Ruhe in sich drinne. Und die wird man in dem Moment nicht erlangen. Das heißt, man muss das üben. Eine Möglichkeit ist, die ich selber für mich herausgefunden habe, kommt eher aus dem Osten, ist meditieren. Jetzt sagen dann natürlich so viele, oh Gott, meditieren, das habe ich schon so häufig gehört. Wie mache ich denn das? Und außerdem, das funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Oh Gott, das habe ich mal schon so häufig gehört. Wie mache ich denn das? Erzähl mal.
Ja, genau. Und mir ging das genauso. Der Anfang ist echt total schwer. Es ist genau das Gleiche wie beim Laufen. Wenn man das einmal macht, ist es total anstrengend. Wenn man es einen Monat lang macht, macht es mega Spaß. Und so ist es da auch. Wenn man sich einmal irgendwie versucht, 10 Minuten ruhig hinzusitzen, ist es mega anstrengend. Und ich bin da selber am Anfang hammerkrass gescheitert, weil ich natürlich Rennen gewohnt war und nicht sitzen. Und das aber zu üben. Und das Erste, was man machen kann, ist, und das hat mir so im Nachhinein auch zu denken gegeben, warum dass ich das nicht im Sport gemacht habe, ist, den Atem zu beobachten. Das heißt, einfach mal sich irgendwo hinzusetzen, sei es jetzt auf die Treppe oder auf dem Boden, und einfach nur zu gucken, wie der Atem in die Nase reingeht und wie er wieder rausgeht, ist sowas, was relativ schnell, relativ ruhig macht. Und das ist was, was jeder überall machen kann. Was man beim Laufen machen kann, und das kenne ich ganz gut, oder auch beim Radfahren, ist, die Technik zu beobachten. Mhm. Das heißt, beim Rennen zu gucken, habe ich den Arm gerade richtig, stehe ich aufrecht, wie setzt denn gerade mein Fuß auf und wo spüre ich den Untergrund? Mhm. Das sind andere Möglichkeiten während dem Sport.
Das ist tatsächlich auch sowas, was man aus der Achtsamkeit dann irgendwie kennt, ne? Also seinen Körper spüren und dann bewusst auch irgendwie korrigieren oder mal gucken.
Absolut, genau. Das ist relativ ähnlich und der gleiche Einstieg, das man aus dem Segment kennt. Und das häufiger zu machen, bringt einem so eine gewisse innere Ruhe. Was natürlich dazu kommt, ist als zweiter Punkt, ist natürlich reine Übung. Wer Dinge viel häufig und immer und wieder macht, der bekommt eine Routine und der wird dadurch natürlich ruhiger. Und deshalb habe ich zum Beispiel den Start in New York sehr, sehr häufig auf irgendeinem Feldweg trainiert, um zu wissen, ich kann das.
Hast du dir auf dem Feldweg dann irgendwie die Linien aufgemalt, wie das Treppenhaus so ist?
Nee, ich habe tatsächlich einfach während dem Laufen, also so der Grashalm irgendwo in 5 Meter war dann die Startlinie. Und ja gut, die Ziellinie, die war ja dann halt irgendwie noch 10 Meter weiter hinten dann.
Ich finde es ja schön, dass du auch über so lachst, ne? Dass du selber dir schon ein bisschen bewusst ist, das ist auch ein bisschen bekloppt, ne?
Ja, das ist also absolut. Also wenn man das total ernst sehen würde, ich glaube, dann hätte es auch nicht funktioniert. Ich habe das immer mit einer gewissen Leichtigkeit und als Spiel auch gesehen, weil gerade, also zu meinen Hochzeiten habe ich insgesamt über 90% der Wettkämpfe gewonnen. Das heißt, es war immer die Erwartungshaltung gegen mich. Ich gewinne und meist überlegen. Und wenn mir das wirklich bewusst gewesen wäre, ich glaube, dann wäre ich noch nicht mal mehr losgerannt. Das heißt, ich hatte immer so ein bisschen einen Schalk im Nacken und war da so ein bisschen lustig drauf, um vielleicht auch sowas überspielen zu können, aber um zumindest schnell rennen zu können. Hm. Und das hat geholfen.
Was waren da so deine Spezialität? Also am Anfang sehr schnell zu sein oder in der Mitte oder die Gesamtausdauer? Oder hast du alle nochmal im Sprint am Ende überholt?
Da habe ich sogar an der Studie teilgenommen. Das war sehr interessant in der Universität von Mailand. Die hat genau diese Frage beantwortet. Wie kommt man am schnellsten oben an? Und die Antwort ist, gleichmäßig rennen. Wer am Anfang denkt, er könnte sich irgendwas rausholen, wird bis zum Schluss alles verlieren. Es ist ähnlich wie die Zuhörer, die vielleicht schon mal Marathon gerannt sind oder jemanden kennen, der Marathon rennt. Wer denkt, er kann bis Halbmarathon oder Kilometer 30 irgendwas gewinnen, der wird bis zum Schluss sehr wenig Freude haben. Das heißt, man muss konstant laufen und am besten hinten raus noch einen Tick schneller. Ganz klein bisschen.
Ja, man muss einfach schneller als die anderen sein am Ende. So einfach ist es. Thomas, wie kommt man auf die Idee, ich werde jetzt professioneller Treppenläufer?
Also ich denke, man sitzt am Sonntagmorgen beim Deutschlandfunk und hört sich ein Interview natürlich an und stellt hinterher fest, da ist ein Talent.
Meinst du, wir werden jetzt Leute motivieren, zum professionellen Treppenläufer zu werden, Läuferin?
Also es fängt, so hat es auch bei mir angefangen. Man hört das irgendwo mal und dann macht es bei einem oder bei dem anderen irgendwie Klick und dann geht es irgendwie so Step by Step voran. Und so war es auch bei mir, weil man wird nicht über Nacht zum besten Treppenläufer auf der Welt und gewinnt auch nicht den ersten Treppenlauf. Die Konkurrenz ist da schon ziemlich flott unterwegs. Das heißt, es braucht ein bisschen Zeit, aber man fängt dann so an und überlegt sich, boah, ja, ich könnte das mal ausprobieren. Ich war da davor schon in der Berglauf-Nationalmannschaft unterwegs, das heißt so Berge hochrennen, das ging schon ganz gut. Und die Treppe ist dann halt der steilste Berg. Und als ich da von dem damals noch, gab es in Europa eigentlich nur einen großen Treppenlauf in Wien auf den Donauturm. Und dann habe ich mir halt überlegt, krass, da fahre ich mal hin. Bin mit dem Nachtzug hingefahren und das ging dann okay. Ich habe die Altersklasse gewonnen, war Sechster insgesamt. Und 2 Jahre später war ich dann noch fit genug, um richtig gut zu sein.
Wann hast du dann gemerkt, so, ach, da bin ich ganz gut? Oder wie hast du das gemerkt? Naja, an den Ergebnissen halt irgendwie, ne?
An den Ergebnissen, absolut. Man sieht es an den Zeiten, wie viel Abstand man zu den Allerbesten hat und merkt dann so beim ersten Mal, ja, das geht irgendwie, weil das Problem ist, die Treppe ist so steil. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ja, so zum Beispiel in Berlin beim Marathon oder bei allen anderen sind ja so Kenianer, Afrikaner immer ganz, ganz weit vorne. Da könnte man denken, ja, die sind ja auch im Treppenlaufen ganz vorne, aber das ist nie passiert. Weil die können zwar schnell flach rennen, aber so eine Treppe hochrennen ist was anderes. Mhm. Das heißt, da braucht man irgendeine Fähigkeit, die was mit Kraft, Kraftausdauer und Laktattoleranz zu tun hat. Und wenn man das hat, dann kann man da wahrscheinlich deutlich besser unterwegs sein als andere.
Jetzt sagst du schon solche Wörter wie Laktattoleranz. Die wenigsten Sportvereine bieten ja diese Sportart an und können dir irgendwie Tipps geben. Wie hast du dir da deine Infos zusammengesucht? Wie hast du dich orientiert?
Das ist in der Tat schwierig. Also ich kriege immer wieder E-Mails, wenn Leute das mal ausprobieren wollen und was machen wollen. Also das freue ich mich auch drüber und antworte da gerne. Und das ist was, was schwierig ist zu kriegen. Deshalb gab es auch die Idee, ein Buch darüber zu schreiben, über das Treppenlaufen, weil genau das fehlt. Ich habe mir die Sachen ganz viel autodidaktisch beigebracht. Ich habe tolle Leute um mich drumherum gehabt, die mir Tipps gegeben haben aus dem flachen Laufen. Aber die brauchen eine totale Transformation aus Treppenlaufen. Man kann das nicht 1:1 umsetzen. Und ja, so habe ich mir sehr viel selber beigebracht, so nach dem Motto Try and Error.
Wo tut's am meisten weh danach? Oberschenkel könnte ich mir ja vorstellen, oder? Die brennen.
Ja, es ist, also so wie ich die Treppenläufe gemacht habe, hat es mir selbst in den Fingerkuppen manchmal gebrannt.
Ach Gott, okay.
Also bei 18 Millimol Laktat, das ist, also genau, das, da wird das, die es wissen, die wissen dann auch, wie es weh tut. Mhm. Das ist viel und dementsprechend ist das ganz sehr anstrengend, wenn man das so maximal betreibt. Aber das muss man ja gar nicht. Man kann auch wie Chico Cimone, der war 91 bei seinem letzten Treppenlauf in New York, der hat nach dem Startschuss erstmal das T-Shirt ausgezogen und seiner blutjungen 70-jährigen Freundin überreicht und dann ist er in 45 Minuten da hochspaziert. Das ist trotzdem eine anstrengende Nummer, aber so kann jeder sein Tempo selber wählen und damit auch entscheiden, wo es weh tut. Aber vermutlich Wade und Oberschenkel ist was, wo es immer brennt.
Wie sind mit den Armen? Also nimmst du die auch? Dann kann man sich irgendwie am Treppengeländer hochziehen? Nutzt man das mit?
Absolut. Ich würde sagen, wer das Treppengeländer nicht nutzt, der hat keine Chance. Also zumindest gegen mich hatte da keiner eine Chance, weil die Arme wiegen ein paar Kilo, da sind ein paar Kilo Muskeln dran. Und die einfach nur ohne Nutzen hochzutragen, ist schlichtweg unnütz. Und dementsprechend zieht man am Geländer. Und das habe ich auch sehr, sehr intensiv gemacht. Auch, weil man ja quasi auf jedem Podest eine 180-Grad-Wende hat. Und da den Arm gut über das Geländer drüber zu schmeißen, wie so ein Anker und sich dann so drumherum zu schwingen, spart ganz viel Kraft und viel Energie und macht schneller.
Wie viele Wettbewerbe hast du da so im Jahr gemacht? Wie sah so dein Kalender aus?
Ich hatte meistens so 7 bis 10 Wettkämpfe. Ich habe mich da relativ konsequent immer drauf vorbereitet, versucht die auch so ein bisschen zu blocken, also dann immer mal so 2, 3 Stück hintereinander an den Wochenenden. Ich habe mich eher wie so ein Boxer auf die Perioden vorbereitet, also Grundlagentraining und dann so immer Step für Step. Und wenn ich dann fit war, war ich auch fit. Aber die Form ging dann auch wieder weg und dann musste ich wieder neu aufbauen. Also es ist nicht so wie im Fußball oder so, wo man so eine ganze Saison hat oder Biathlon, wo es 3 Monate am Schluss geht. Es war deutlich kürzer und intensiver.
Thomas, wir sehen Leute in Parks schwitzen, mit Apps trainieren. Denkst du da einfach mal, macht es euch doch einfach, lauft doch Treppen, das ist so universell.
Ja, manchmal denke ich mir das schon. Also keep it simple, das ist wirklich auch was, was sich durch mein Leben zieht. Ganz einfach, ist manchmal viel besser als hochkomplex, weil Treppenlaufen ganz viele Muskelgruppen anspricht und es hat halt so einen riesen Vorteil. Wenn man fit ist und Treppen läuft, hat man immer eine gute Alternative zum Fahrstuhl und zur Rolltreppe.
Wer jetzt, also ich habe es schon mal gegoogelt, ne? Was bringt Treppenlaufen? Das fängt so an mit, laufen Sie mindestens einmal am Tag Treppen oder ein Stockwerk. Aber insgesamt kann man schon lesen, das ist schon geil auch fürs Kalorienverbrennen, ne? Um schnell fit zu werden.
Das stimmt. Also es ist in einer schnelllebigen Zeit, wo Zeit quasi die Währung ist, ist Treppenlaufen eine Möglichkeit, in einem sehr kurzen Zeitraum viel Kalorien zu verbrennen und auf andere Gedanken zu kommen. Also auch wenn jetzt heute die Bürogebäude zu sind, selbst wenn man zu Hause irgendwie 3, 5 Stockwerke hat oder vielleicht irgendwo ein Weinberg hat oder sonst irgendwo einen Aufzug zu einer Brücke, findet man die Möglichkeit, da mal 20, 50 oder 100 Stufen zu rennen. Das ein paar Mal gemacht und auch zügig wieder runter, das führt dazu, dass der Geist auch ein bisschen ruhiger wird, weil man so viel Energie in den Körper reinschießt. Und damit kann man sowohl den Körper trainieren als auch den Geist beruhigen. Und das fand ich manchmal früher richtig gut, diese Kombination in kürzester Zeit.
Jetzt motivier uns mal. Also ich frage für einen Freund neben mir zu Hause. Also weil du sagst, wir leben in einer immer schnelllebigeren Welt. Bei mir ist der Aufzug, also 5. Stock ist es bei mir, der ist super langsam. Ja. Also du wärst eigentlich gleich schnell, selbst ich, wenn ich die Treppen nehmen würde. Aber man braucht halt die Motivation. Es ist schon geil, sich einfach da in den Aufzug reinzustellen und nach oben zu fahren, zu schleichen.
Ja, das denkt man am Anfang. Aber wenn man 2-mal die Treppe genommen hat und abgewartet hat 1, 2 Minuten, bis vielleicht der Puls wieder normal ist, dann hat man so ein Gefühl von, ich habe was Gutes gemacht, ich bin stolz auf mich und habe so viele Vorteile, vielleicht auch, wenn man dann später den Kühlschrank aufmacht, dass man denkt, das mache ich vielleicht wieder. Und genau diese Brücke zu bauen, das braucht ein paar Mal Übung. Das kommt nicht über Nacht, weil wir so darauf geschliffen sind, ah, wir machen es dir einfacher und wir machen es noch ein bisschen bequemer und dass das was Gutes ist. Aber das ist gar nicht so. Denn wenn das so wäre, dann würde kein Kind anfangen, sich irgendwie 5-mal hinzuschmeißen auf den Boden, bis es dann irgendwie vom Krabbeln aufs Rennen kommt. Mhm. Aber das macht ja jeder. Das hat jeder von uns gelernt. Das heißt, so raus aus der Komfortzone zu gehen, was Neues auszuprobieren, was ein bisschen anstrengend ist, nicht überanstrengend, aber ein bisschen anstrengend ist, das macht den Menschen mega Spaß.
Mhm. Okay, also ich wohne ganz oben auf dem Gipfel quasi. Wie ist denn das? Also gibt es bei dir so ein Gipfelglück? Irgendwie, wenn du diese 1500 Treppen hochgelaufen bist und bist da oben. Was ist das für ein Gefühl? Wie beim Bergsteiger?
Das kann ich nicht so ganz genau sagen, weil ich nicht so aus dem Bergsteigen komme. Ich bin früher Berge hochgerannt, aber durch das, weil ich das wettkampfmäßig mache, bin ich oben erstmal echt einfach unendlich platt und müde und hechle nach Luft. Und das überdeckt alles. Wenn ich hinterher zum Beispiel in New York nach der Pressekonferenz und nach allem dann irgendwie eine Stunde später die Möglichkeit noch hatte, wieder hochzugehen aufs Observer Deck und dann ganz alleine zu sein, weil es ja gesperrt war. Das waren Momente, wo, ja, die wirklich außergewöhnlich waren und wo ich vielleicht sowas wie ein Gipfelglück auch wirklich spüren konnte, runter zu gucken und zu sehen, boah, das habe ich mit meinen eigenen Beinen erlaufen. Mhm. Das ist cool. Also, und das hat man auch so zum Beispiel neben vielen Skisprungschanzen gibt es auch so eine Treppe, die man hochrennen kann. Wenn man dann oben steht, für die Leute, die im Schwarzwald sind, in Titisee geht das auf der Skisprungschanze und runter guckt. Das macht ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück zu dieser Aussicht.
Vor 3 Jahren habe ich mit dir gesprochen, ich habe eben extra nochmal geguckt und da hattest du ein paar Rekorde und Goldmedaillen gesammelt. Es gab eine WM in Italien, 3000 Meter und 5000 Meter hast du da im Rückwärtslaufen gewonnen. Weltrekord in 10 Kilometer Rückwärtslaufen gab es auch noch in sowas wie 38 Minuten. Liegen die Weltrekorde immer noch bei dir?
Ja.
Kommt ein knappes Jahr. Das hat noch keiner geschafft, ne?
Ja, es gibt überhaupt gar niemanden, der jemals unter 40 Minuten gelaufen ist, außer mir. Was natürlich, also jeder, der so hobbymäßig rückwärts läuft, der weiß, wie anspruchsvoll 40 Minuten die Grenze ist im Vorwärtslaufen.
Ja, ohne jedem, Scheiß, das ist dann schon eine krasse Pace.
Ja, und das dann rückwärts zu machen, das übersteigt auch die Vorstellungskraft von vielen Menschen. Ich muss aber auch selber sagen, in der Zeit war ich top fit, da lief vieles ganz gut. Ich finde selber eine krasse Geschwindigkeit, wenn ich mir überlege, wie schnell das ist. Aber ja, ich habe es geschafft. Mit Übung geht viel.
Warum sollten wir alle rückwärts laufen?
Die meisten tun es sowieso schon, aber halt nicht so bewusst. Mhm. Aber warum sollten wir ein bisschen mehr das einbauen ins Training? Es bringt mehr Farbe rein, ganz einfach. Es macht einfach jedes Training ein bisschen aufgelockerter, also emotional. Und es ist körperlich ein absoluter Fortschritt, rückwärts zu laufen, weil man trainiert dadurch andere Muskelgruppen anders. Viele Menschen haben irgendwie Rücken, Ich habe noch selten gesehen, die Leute gesagt haben, so Gott, ich habe irgendwie Schmerzen, ich habe Bauch. Mhm. Das heißt, die hintere Kette tut mir weh. Und genau das ist es, was man im Rückwärtslaufen trainiert, weil man setzt den Fuß nach hinten und dadurch kräftigt man die komplette hinteren Oberschenkel, untere und mittlere und obere Rückenmuskulatur.
Wie funktioniert denn das? Lass uns das gerne mal zusammen machen, weil ich überlege gerade, wenn man das irgendwie schnell machen muss, also wo kommt man dann zuerst auf? Vorne auf der Ferse dann oder wie? Jetzt können alle zu Hause irgendwie mitmachen.
Genau, am besten alle aufstehen. Also, und wir machen das okay. Jetzt mal so quasi zusammen. Ich stehe auch auf und mach's mit, weil so geht's am authentischsten. Also du stellst dich quasi so schulterbreit hin, lässt die Arme runterhängen und dann nimmst du den rechten Fuß vorne hoch und setzt den ganz weit nach hinten, aber nicht auf den Boden. Halte den mal so kurz über dem Boden.
Also halten, okay. Ja.
Genau, und dann merkst du schon, wo es zieht. Also so ein bisschen im Oberschenkel, ein bisschen im unteren Rücken.
Hinten, ja.
So, und dann, genau, und dann absetzen. So, das ist der erste Schritt.
Ja.
So ein Meter ungefähr vielleicht. Also
bei doch schon mehr. Okay. Weil man traut sich nicht so richtig, ne? Also du siehst ja nicht, was hinter dir ist.
Ja, das ist am Anfang echt schwierig. Man braucht das. Das ist, warum Rückwärtslaufen auch eine Mentaltrainingsform ist. Man lernt sich auch mal ins Unbekannte zu rennen. Und gerade in der Zeit, wo viele Leute versuchen, über Zahlen und Planungen Sicherheit zu erlangen, ist dann natürlich Rückwärtslaufen in einer anderen Liga angesiedelt. Was gut ist.
Und wenn ich jetzt den Fuß aufsetze, also ich meine, jetzt, wenn man das ganz langsam macht, dann gehe ich auf die Ferse vorne. Nee, auf den Ballen
genau, weil
vorne.
Die, ne? Genau, weil es die Fußballen sind, genau, ja. Ja,
also du kommst nicht mit der Ferse hinten auf, das besonders schnell ist.
Niemals mit der Ferse. Also man braucht beim Rückwärtslaufen, könnte man die Fersenpolsterung weglassen. Die kommt überhaupt nicht zum Einsatz. Man steht niemals auf der Ferse.
Ah, du rollst auch nicht so ab oder so. Also so andersrum wie beim Vorwärtslaufen rollst du nicht auf die Ferse ab, sondern du tippelst irgendwie so.
Ja, genau. Das kann man so umschreiben, ja. Genau. Deshalb hat man eine sehr hohe Belastung auf den Fußballen vorne und dadurch auf der Wade.
Hast du da irgendwie, wenn man ganz schnell läuft, auch ein bisschen Schiss irgendwie, dass man hinfällt? Ich meine, sowas passiert da wahrscheinlich.
Sehr selten. Also ich versuche immer, die Strecke möglichst flach und so zu haben, dass das nicht passiert, weil das kann dann schon auch mal wehtun. Aber man braucht schon ein bisschen Mut. Also einer meiner Rekorde ist, 1000 Meter in 3 Minuten 18 zu rennen. Gott. Das heißt, es sind schon 18 km/h. Und da muss man sich ja dann auf der Tatanbahn auch in die Kurve reinlegen und so. Also das hat schon eine Geschwindigkeit. Also bei den Wettkämpfen kann ich nicht gucken, weil bei jedem einmal umdrehen verliere ich eine halbe Sekunde oder so. Das heißt, ich laufe die komplett blind. Aber so mit voller Kanne und voller Kraft dahin zu rennen, wo man nicht sieht, das braucht mentale Kraft.
Wie gucken Menschen, wenn sie dich so beim Trainieren sehen?
Manchmal gucken sie hinterher, das sind so, oh Gott, was ist denn da los? Also es ist eine Mischung zwischen verdutzt, überrascht. Weil auf der einen Seite verdutzt, wie sieht denn das aus? Überrascht so, hey, wie schnell geht denn das? Aber am Ende ist, glaube ich, auch ziemlich viel Interesse da dabei.
Also wir machen ein bisschen Werbung fürs Rückwärtslaufen. Das ist gut für den Körper, weil ganze Muskelgruppen angesprochen werden. Es stärkt das Selbstvertrauen, weil man, Thomas, du sagst es, auf sich selbst irgendwie auch vertrauen muss, dass man nicht auch irgendwo dagegen läuft. Und das Selbstbewusstsein ja auch noch, weil man komische Blicke aushalten muss. Wir haben heute schon viel drüber gesprochen, wie du zum Treppenlaufen gekommen bist. Jetzt so nach der, sag ich mal, richtigen Profikarriere, du hast eine Plattform gestartet, ne? Da können wir alle zu unserem eigenen Lauftrainer werden. Warum ist dir das so wichtig?
Ja, mit Werde dein Trainer habe ich quasi ein Thema aufgegriffen, das mich lange schon beschäftigt. Ich finde Laufen total cool, deshalb mache ich selber auch gerne. Und das hat mir lange Zeit auch ausgereicht. Aber ich trainiere ja auch mit anderen Menschen und sehe ja auch ganz viele andere, die laufen. Und sehe aber auch viele Leute, die verletzt sind. Und das hängt ganz oft damit zusammen, dass die Technik nicht stimmt. Beim Tennis nimmt man sich relativ zügig einen Trainer, weil man einen Tennisarm kriegt. Beim Golf kommt man ohne Trainer gar nicht auf den Platz. Aber wenn man Laufschuhe hat, denkt jeder, es kann direkt losgehen. Das stimmt zu einem gewissen Grade auch. Die meisten Menschen fallen nicht um. Aber um wirklich richtig gut rennen zu können, auch schnell und vor allem verletzungsfrei und mit Spaß, hilft eine gute Technik. Und genau dafür ist die Plattform Werde dein Trainer da. Dass man einen Trainer hat, den man selber ist und der 24 Stunden Zeit hat.
Ja, was sind denn so die Kernpunkte, damit wir nicht irgendwelche Kardinalfehler machen?
Wir hatten es gerade beim Rückwärtslaufen da davon, wo kommt denn eigentlich und wie kommt denn eigentlich der Fuß auf? Mhm. Also da fängt es unten an den Füßen. Und es gibt immer noch Leute, die Idee haben, ich komme mit der Ferse auf. Die Idee ist fantastisch, aber nur beim Wandern. Mhm. Denn dort rollt man ganz effizient über die Ferse ab und macht Schritt für Schritt einen Step nach vorne. Beim Joggen oder Rennen ist es aber so, dass man eine Flugphase hat und mit maximal einem Fuß auf dem Boden steht. Und da landet man eigentlich nie auf der Ferse, sondern mehr im Mittelfußbereich. Und das wird zum Beispiel in dem Programm beschrieben, wo das ist. Und man kann es dann auch ausprobieren und Rückkopplung oder rückwirkend gucken, habe ich das richtig gemacht, um so dann langsam die Dämpfungseigenschaften vom Fußgewölbe und von der Wade nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern praktisch umsetzen zu können.
Die Plattform ist kostenlos, ne? Können wir auch gerne Werbung genau dafür machen. Was für ein Wissen vermittelst du da? Also wie steigt man da ein?
Na, also man geht da hin, gibt seinen Namen ein und dann geht es eigentlich schon los. Und dann ist das Training in mehrere Kurse unterteilt, also von Grundlagen, dann halt über die Theorie ein bisschen weiter. Aber es ist immer die Idee dahinter, übt das praktisch. Das heißt, es bringt nichts, das jetzt heute Nachmittag alles irgendwie durchzuklicken. Ich glaube, dann wäre es auch ziemlich anspruchsvoll. Sondern man sollte das über mehrere Wochen machen und da trainieren. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt so ein unterhaltendes Quiz immer nach jeder Sektion, nach jedem Kapitel. Und es gibt Videos, wo man es erklärt, also wo man es auch wirklich zeigen kann. Und es gibt dann auch manchmal noch Grafiken und Texte, wo man es dann auch theoretisch dann Step für Step nachverfolgen kann.
Du solltest noch einen Podcast dazu machen, auf den Ohren. Weil ich glaube, du kannst sehr, sehr gut motivieren irgendwie. Hast du irgendwann gemerkt, so ja, ich habe irgendwie eine Fähigkeit, andere Leute dazu zu bringen, ein bisschen Sport zu machen?
Selber habe ich mir das nie überlegt, aber ich merke das doch an den Rückmeldungen von den Leuten, dass ich Leute beeinflussen kann. Und das mache ich am liebsten halt mit positiven Sachen und Sachen. Und das geht auch am leichtesten für mich mit Dingen, die mir selber wichtig sind und die ich irgendwie cool finde. Und da habe ich Glück, dass mir irgendwie gute Sachen wichtig sind, wie Bewegung und ich jetzt nicht irgendwelche sonstige Laster irgendwie an andere Leute weitergeben muss, sondern dass das
raucht
irgendwie coole
mehr
Sachen sind.
Ja, genau. Raucht und trinkt bitte mehr. Ja, wen sprichst du nur an? Also wahrscheinlich den Noob, der irgendwie auf der Couch sitzt und denkt, ach ja, ich müsste ja mal so vielleicht.
Es ist quasi jeden, also weil der Körper, den jeder hat, den jeder Zuhörer hat, ist gemacht, um sich zu bewegen. Er ist weniger gemacht, um am Auto zu sitzen und weniger gemacht, um auf der Couch zu sitzen. Und das merkt man auch am Zerfall, der dadurch stattfindet und den Schmerzen, die Leute haben. Und das heißt, wer irgendwo kleinere Zipperlein hat, das ist nur ein Hinweis darauf, beweg dich mehr oder mach was mit deinem Körper, mach was anderes. Und von dem her ist es sowohl für die, die eigentlich gar nichts machen und sagen, boah, ich will irgendwie mal 2-3 Kilo irgendwie ein bisschen bessere Bikini-Figur haben, als auch für die sagen, boah, ich habe im Herbst irgendwie einen Firmenlauf, aber auch für die, die sagen, boah, ich mache schon irgendwie den 3. Marathon und will jetzt irgendwie noch mal ein bisschen schneller werden. Oh, auch für die finden da drin, weil die Technik ist das Universelle, die ist für alle gleich. Wer da Fortschritte macht, der kommt einfach schneller voran.
Super. Thomas, danke dir. Erstmal, du bist unser Sonntagsgast. Wer seinen Namen hört, hört erstmal das, was wir jetzt besprochen haben. Es geht um Rückwärtslaufen, Treppenlaufen, Motivation. Nach seiner Karriere hat er sich aber gefragt, wer bin ich eigentlich? Wann kam dieser Moment, Thomas, als du gemerkt hast, das war's jetzt irgendwie?
Ich glaube, die Frage, die hat sich so ganz langsam durch die kalte Hintertür bei mir eingeschlichen. Ich war 2019 im Januar in Thailand zum ersten Mal seit länger in Asien. Normalerweise bin ich ja immer nur zwischen Donnerstag und Sonntag in Asien gewesen,
mal eben Treppenlaufen zu gewinnen. Ja.
Mhm. Genau.
Um die Wettkämpfe zu gewinnen, das ist auch sehr schön. Das kann nur einer sagen, der wirklich auch alle Wettbewerbe gewonnen hat.
Und dann war ich da 6 Wochen und hatte auch keinen Plan. Ich bin einfach hingeflogen und habe geguckt, die ersten 2 Nächte in Bangkok, so geguckt, was dann passiert. Und ich war im Norden von Chiang Mai so irritiert davon, dass die Leute einfach mit mir geredet haben, obwohl sie gar nicht wissen, wie viele tolle Wettkämpfe ich denn schon gewonnen hätte und welche Weltrekorde ich hatte. Und das hat mir über Wochen ganz schwer zu denken gegeben, dass das den Leuten weder wichtig war, noch sie von der Interaktion abgehalten hat. Und ich mich dann gefragt habe, hey, das ist ja krass, dann brauche ich die Siege ja gar nicht. Und die Leute reden ja trotzdem mit mir. Aber wer bin ich denn dann? Also wenn es dann nicht der Treppenläufer ist, warum reden die dann mit mir?
Das ist natürlich krass, weil es so dein, ich sage jetzt mal, Lebensinhalt war, ne? Also du bist von einem Rekord zum nächsten und darüber definierst du dich auch oder hast dich zumindest da definiert. Wie hast du dich dann auf die Suche begeben, wer du denn bist?
Das Schöne ist, dass ich, also schon auch das Treppenlaufen habe ich ja jetzt nicht mit einem 10-Jahres-Plan gestartet, wo ich gesagt habe, boah, ich mache jetzt irgendwas, was total krass ist, was mir irgendwie Milliarden Reichweite bringt und solche Sachen. Die Intuition hat mich immer geleitet. Die war mal stärker, mal weniger stark da. Und da hatte ich auch wieder das Glück, dass die zumindest so präsent war, dass mir die Sachen ein Stück weit über den Weg gekommen sind. Und was war das? Ich bin eben auch in Thailand in so ein Overnight-Retreat gegangen, in dem ältesten buddhistischen Tempel dort. Und habe dann 6-mal innerhalb von 24 Stunden 10 Minuten und 15 Minuten meditiert und war völlig platt da davon. Mhm. Aber so habe ich einen Zugang gefunden zu Walking Meditation und Sitting Meditation und habe ja zum ersten Mal so ein bisschen der Luft geschnuppert, den Geist ruhig zu kriegen.
Ja, das war wahrscheinlich einfacher als Wettbewerbler, als Sportler ist es ja so, nach dem Erfolg kann man sich direkt schon irgendwie auf den nächsten Lauf vorbereiten. Das ist dann irgendwie weggefallen.
Total, also weil ich war, also ein Beispiel davon ist meistens, ich war kaum hinter der Ziellinie, war ich mit den Gedanken schon beim nächsten Wettkampf, weil dann hat die Regeneration begonnen und die habe ich ja gemacht, um in der nächsten oder übernächsten Woche wieder schnell rennen zu können. Das heißt, kurz hinter der Ziellinie war für mich der Wettkampf beendet. Das heißt, die Zeit wirklich dazu genießen oder so, was manche Menschen gerne machen, das habe ich in der Zeit wenig gehabt, war nie im Moment, sondern immer schon im Nachher oder im Morgen.
Mhm. Hast du das jetzt geändert?
Ich glaube, da bin ich da dabei. Das ist ein ganz langer Weg. Also mag sein, dass meine Disziplin mir im Treppenlaufen auch in der Meditation hilft. Aber ich habe auch viele Nachteile. Sei es einen relativ steifen Körper, der mich vom Sitzen abhält. Oder auch halt diesen Geist, der eher nach vorne planen möchte. Und da in den Moment zu kommen, das hat mich die letzten Jahre häufiger in Meditationszentren gebracht. Und auch eine tägliche Praxis, so wie ich früher 2-mal am Tag trainieren gegangen bin, meditiere ich heute 2-mal am Tag. Und da merkt man dann schon irgendwann auch Veränderungen.
Ich überlege gerade, ob deine Oberschenkel zu muskulös sind, um in den Schneidersitz zu kommen.
Die Frage kann ich beantworten. Ich kann guten Full Lotus, also auch mal eine halbe Stunde halten.
Okay, also dann bringt also dir das so was.
Ja, aber das ist ein langer Weg. Ich habe viel gelitten bis dahin.
Ich dachte, du hast solche Oschis, dass du die Beine gar nicht mehr übereinander kriegst. Aber offenbar schon. Thomas, würdest du sagen, du bist jetzt irgendwie mehr mit dir im Einklang?
Ja, also darauf ein ganz klares Ja. Mhm. Und ich spüre mich auch mehr. So die Intuition und wie das Leben funktioniert, das ist deutlich besser geworden. Früher gab es halt Ziele im Kopf, die konnte ich exzellent umsetzen und verfolgen. 4-Jahrespläne gemacht und alles, was geht, irgendwie sportlich erreicht. Aber das ist einerseits cool, auf der anderen Seite der Intuition zu verfolgen und sich auch mal der Situation hinzugeben und weniger zu wollen, mehr zu sein, hört sich geil an, fühlt sich noch besser an.
Vorher war ja immer so klar, ne, welche Rennen du im Jahr läufst. Du hast gesagt, du hast den Plan gehabt. Lässt du jetzt mehr quasi das Leben auf dich zukommen?
Ich habe sogar das Gefühl, das Leben kommt auf mich zu.
Ui, okay, ja.
Ja, das Leben ist immer da, wo man noch nicht war. Das heißt, wenn man ein bisschen Wandel hat, dann funktioniert das und sich auf neue Sachen einlässt. Das finde ich ganz gut. Und das ist was ich ja in vielen verschiedenen Facetten spiele. Ich glaube, es ist gut, sich immer gute Fragen zu stellen. Also, was will ich? Und daraus ergibt sich dann auch schnell, wer bin ich? Und da voranzukommen, das macht mir selber für mich Freude. Und das ist auch was, wo ich sehe in Coachings, dass anderen Menschen total viel Freude macht, darauf Antworten zu haben.
Ja, mit was kommen die Leute auf dich zu im Coaching?
Unterschiedlich. Also manche habe ich tatsächlich wieder angefangen, auch im Profisegment, mit Leuten, die Lust auf Olympische Spiele haben, zusammenzuarbeiten. Und ansonsten ist es wirklich komplett die Bandbreite, die es im Coaching möglich macht, also von den beruflichen Sachen bis auch sportliche Sachen, aber auch ganz triviale Sachen, also von außen betrachtet. Aber jedes Problem braucht eine Lösung und hat auch eine Lösung. Wenn ich die aber selber nicht finde, macht es total viel Sinn, mir eine externe Perspektive dazu zu holen, der einem mit guten Fragen oder vielleicht auch ab und zu mal mit einem Tipp weiterhilft, da die Antworten drauf zu kriegen.
Jetzt hast du mir
Und dann ist es für mich im Coaching eher die Frage, macht das Sinn? Habe ich irgendwie Lust auf den anderen? Als dass ich mir gucke, welche Ausbildung, welche Zertifikate hat der? Weil wenn mir die Nase nicht passt oder der Redestil, der Fragestil, ich glaube, dann ist ein Coaching immer schlecht. Wenn
ja,
aber das
muss schon
passt,
irgendwie passen. Ne? Ja.
Genau.
jetzt blöd, dich zu fragen, ob du Pläne hast, nachdem du mir erzählt hast, du lässt das Leben einfach mal auf dich zukommen. Aber wahrscheinlich hast du schon ein paar Pläne im Hinterkopf.
Man muss zwei Ebenen unterscheiden. Es gibt einmal diese Welt, in der wir hier leben, die braucht Uhren, die braucht Pläne, weil ansonsten funktioniert schon das Zugfahren nicht. Es funktioniert, man muss Absprachen treffen. Wir hätten uns heute Morgen nicht zufällig getroffen, hätten wir uns nicht verabredet.
Vielen Dank, dass du da warst. Ja.
Und dafür braucht es Pläne und dessen muss man sich auch bewusst sein. Auf der spirituellen Ebene, was über der geistigen dann ist oder auf der an oder nebendran, je nachdem, wie man sieht, da lässt man das Leben auf sich zukommen. Und genau dieser Spagat zwischen, ich mache Pläne, wo es notwendig ist, aber ich lasse die Dinge auf mich zukommen, wo es möglich ist, das ist die Kunst. Und das zu beherrschen und da immer jeden Tag ein bisschen besser zu werden, das macht mir und vielen anderen Menschen Freude.
Und welche hast du?
Ich glaube, dass es einfach mehr zu leben ist, was ich bin. Mir ist Freiheit ganz wichtig. Ich habe so einen Campervan, mit dem war ich die letzten 3 Wochen in Norwegen unterwegs. Und manchmal hat dann der Bulli entschieden, wo er aus dem Kreisverkehr rausfährt. Das mache ich weiter. Körperlich fit sein und auch beruflich in den Coachings und mit meiner Werde dein Trainer-Plattform voranzukommen. Das sind Themen, die mich die nächsten Wochen und das Jahr über so berufsmäßig beschäftigen. Und ich habe ein großes Projekt im Oktober. Da gehe ich 30 Tage in einen Schweigeretreat, wo kein Wort geredet wird. Man guckt sich nicht an und meditiert ganz viel.
Ich bin so froh, dass wir dich da jetzt nicht erwischt hätten. Also, wäre ein bisschen blöd gewesen fürs Radio. Thomas Dold ist unser Gast heute gewesen. Vielen Dank dir für deine Zeit am Sonntag. Step Up, Trainingsbuch Treppenlaufen, so heißt dein Buch. Für alle, die das Treppenlaufen mal ausprobieren wollen. Aber wir kriegen ja auch ein bisschen Tipps fürs Leben dahinter. Und werdedeintrainer.com ist die kostenlose Plattform bei dir. Kann man einfach mal vorbeischauen und sich ein bisschen vom Sofa wegbewegen. Haben wir heute ein bisschen gemacht. Vielen Dank auch für das Training im Rückwärtslaufen.
Sehr gerne.
Danke dir, Thomas. Tschüss, schönen Sonntag.
Tollen Sonntag.
Deutschlandfunk Nova.